Also bisher haben wir über Verschiedenes nachgedacht, wo geistliche Voraussetzungen soll schaffen sollen, das Leiden vom Christ richtig einzuordnen. Es ist darum gegangen, dass wir überprüfen, ob wir die richtigen geistlichen Grundlagen haben, um Leid und Schwierigkeiten so zu verstehen, dass sie nicht nur erträgbar werden, sondern dass sie sogar zum Segen werden. Wir haben uns auch gefragt, was für Schwierigkeiten uns im Weg stehen können, eben den Segen vom Leiden zu erkennen und anzunehmen. Bis dahin haben wir uns vor allem mit Denkvoraussetzungen befasst, könnte man sagen, oder? Wie denken wir über die Sachen? Mit welchen Denkvoraussetzungen gehen wir dran an die Sache? Also unser Denken wird geschliffen, parat gemacht und mit dem gehen wir dann ans Leben an und drin rein. Von jetzt an gehen wir an die Umsetzung vom Erkannten und vom Gelernten. Und wir stellen uns die Frage, wie können wir denn leiden? Ich habe ein bisschen abgeschaut, den Titel von einem alten Buch von Francis Schäfer. Er hat gefragt in einem Buchtitel, wie können wir denn leben? Und wir fragen jetzt, wie können wir denn leiden? Wie können wir richtig leiden? Unser Motto für diesen Teil soll 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 sind. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Also alles unser Denken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi. Er muss bestimmen, was und wie wir dürfen denken. Und unter dem Motto möchte ich zuerst mit euch so ein bisschen unsere Denkmuster anschauen. Wir haben alle Denkvoraussetzungen, die wir darauf aufbauen. Also so wie wir über das Leben denken, in der Theorie, wenn wir mal zurückstehen und darüber nachdenken, so gehen wir dann nachher ins Leben ein. Und die Sachen sind manchmal bewusst und vielmal auch gar nicht so richtig bewusst. Anhand von diesen Voraussetzungen reagieren wir auf alles, auf unsere Umwelt, auf Probleme und so weiter. Da machen wir oft auch ganz automatisch, oder? Also wir tun nicht vor jeder Handlung gründlich nachdenken und so, sondern wir haben einfach die Voraussetzungen, die sind da, die sind geprägt. Oder? Und die Denkmuster, die sind je nach Hintergrund in der Welt, wo wir drin leben, oder in der Gemeindeumgebung, wo wir zu dieser Gemeinde, wo wir gehören, dass dort werden die Denkmuster geprägt, oder? Wir werden irgendwie gelehrt oder wir leben irgendwie miteinander und da werden unsere Denkvoraussetzungen gemacht und mit denen gehen wir dann eben dran an. Und manche, vielleicht auch viele, von unseren Denkvoraussetzungen sind falsch. Auch christliche Denkvoraussetzungen sind falsch. Denkvoraussetzungen, Prämissen, sagt man dem auch, oder Präsuppositionen. Wenn wir diesen falschen Denkvoraussetzungen folgen, also denen entsprechend leben, dann geht es vielleicht so wie in der Buchhaltung. Ist jemand von euch Buchhalter oder hat so einen ähnlichen Beruf? Aber wir haben vielleicht alle schon mal eine Art von Buchhaltung gemacht oder so. Aufstellungen von Rechnungen aneinander und so. Und da ist es doch so, wenn man am Anfang irgendwo einen kleinen Fehler macht, dann ist es egal, wie gut und korrekt alle darauffolgenden Rechnungen sind. Aber am Anfang hat man etwas falsch gerechnet. Alles, was man dort dran anhängt oder darauf aufbaut, ist dann auch falsch. Und das Endresultat kann verheerend sein. Weil alle weiteren richtigen Rechnungen sind auf den falschen aufgebaut. Und im christlichen Leben ist es genauso. Viele Christen werden mit ihren Lebensumständen nicht fertig, weil sie alles falsch machen, sondern weil sie an einem bestimmten Punkt eine falsche Weiche gestellt haben oder eine Weiche falsch gestellt haben und in einer falschen Denkvoraussetzung gefolgt sind. Und darum müssen wir die falschen Denkvoraussetzungen aufspüren in unserem Leben. Und auch in der Beratung, wenn man mit Menschen redet, Menschen begleitet, die leiden, dort müssen wir auch die falschen Denkvoraussetzungen müssen wir aufspüren, wir müssen sie finden und wir müssen sie mit den richtigen biblischen Alternativen ersetzen. Und das sehen wir, das ist ein längerer Prozess, oder? Aber wir müssen den angehen. Wir müssen die Fehler in der Buchhaltung irgendwo am Anfang müssen wir finden. Sonst kommen wir nie zum richtigen Ziel. Sehr oft lässt Gott uns gerade wegen dem in Schwierigkeiten hineingeraten, damit wir so einen Lernprozess durchmachen können. Denken wir wieder an Hiob. Durch sein Leiden hätte Hiob können den Lernprozess durchmachen, er konnte lernen, er hat da falsche Denkvoraussetzungen gehabt. Er hat falsch über Gott gedacht. Und das war ja irgendetwas in der Tiefe so gewesen. Und die Freunde, die ihn attackiert haben mit ihren komischen Theologien und sein Leiden und so, das hat alles wie den Boden aufgelockert, oder? Und er musste anfangen, über Gott nachdenken. Und Gott hat dann zu ihm geredet und hat gesagt, wer bist du, dass du meinst, du hättest dies und das? Und dann hat er angefangen, richtig über Gott zu denken. Und dann ist es gut geworden. Also, er ist in die Schwierigkeit hineingebracht worden, auch um sein eigenes Denken über Gott zu korrigieren. Und das passiert aus Gnade, wenn Gott so etwas schenkt. Ich habe ab und zu schon Menschen mit Depressionen begleitet, wo genau aus dem Grund in die Depression hineingekommen sind, nämlich mit ihren falschen Denkvoraussetzungen konfrontiert zu werden. Sie haben eigentlich in dieser Depression ein Resultat von ihrem falschen Denken erlebt. Und sie mussten lernen, ihre Grundannahmen neu an Gottes Wort prüfen und die falschen Grundannahmen ausmerzen und ersetzen mit richtigem. Einige von den bekanntesten falschen Grundannahmen möchte ich jetzt eben mit euch anschauen und ich möchte sagen, es ist nicht irgendwie eine vollständige Liste, es gibt sicher mehr, aber wir schauen jetzt einfach ein paar an, vielleicht auch, dass wir sehen, wie geht das so ab, oder? Die erste, die ich sagen will, ist die Denkvoraussetzung, ein Christ ist problemfrei. Du lachst, weil man da selten so hört. So ausgesprochen, so plakativ finden wir da wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht ganz selten. Und da, genau da gilt für die meisten Denkvoraussetzungen. Die sind nicht so offen ausgesprochen da. Die tarnen sich durch ihre Undeutlichkeit. Aber sie sind da. Die sind aber gut versteckt und eben, die haben ein Tarnkleid an. Wenn sie ganz offen und geradeaus würden genannt werden, dann könnte man sie vielleicht erkennen und viel schneller beseitigen. Das ist nicht der Fall. Aber darum ist es gerade wichtig, wenn wir die Sachen eben jetzt so direkt ansprechen und schwarz-weiß ansprechen und darüber nachdenken und besprechen. Und so können die versteckten Fehler an die Oberfläche kommen und dann können wir damit umgehen. Jesus hat Sachen oft auch in dieser Weise angesprochen. Jesus hat manchmal die Leute so vor den Kopf gestoßen, weil er so batsch raus etwas gesagt hat. Und wenn wir es lesen, denken wir manchmal, ja, nein, aber so ist es einfach. Also nicht, oder? Aber Jesus hat eben da, wo dahinter steht, angesprochen. Die Gedanken, die eigentlich dahinter sind. Damit das Verborgene an die Oberfläche kommt. Damit man sich mal auseinandersetzen muss. Schockierende Aussagen zwingen uns dazu, uns mit dem auseinanderzusetzen. Eben, wenn wir sagen, ja, aber nein, so schlimm ist es ja nicht. Dann fangen wir nämlich schon damit an, uns damit auseinanderzusetzen. Also viele Christen denken im Verborgenen, dass ein guter Christ, wenn er gut glaubt, richtig glaubt und richtig Jesus nachfolgt und so, dass er dann nicht wirklich Probleme hat in seinem Leben. Und dass er dann auch nicht leidet. Vielleicht sind die Christen so evangelisiert worden, dass man ihnen suggeriert hat, wenn sie sich bekehren, dann wartet auf sie ein süßes Leben. So ähnlich hört man da ab und zu, oder? Wird einem da so vor Augen gemalt. Wenn du dich bekehrst, nachher hast du den Schlagrahmen oben drauf, oder? Du machst ein gutes Leben, Hans, das ist gut, aber du brauchst noch ein bisschen eine Verzierung. Oder? Dann ist es gut, dann ist es schön. Oder vielleicht sind Menschen einfach auf ihrer Suche nach einem süßen Leben auf den christlichen Glauben gestossen. Und sie haben sich dann wirklich bekehrt und haben so richtig geistliche Flitterwochen erlebt. Alles ist wunderbar auf Wolke 7. Und ihr Gefühlsleben ist so richtig angesprochen worden und sie sind im siebten Himmel gewesen. Und da hat sie vielleicht dazu verleitet, dass sie gedacht haben, genau, da ist Christ sein. Und jetzt geht es mir so richtig gut und jetzt geht es nur noch bergauf und nichts kann mich mehr erschüttern. Mir ist es so gegangen, in der Anfangszeit von meinem Christenleben, und wo erste Schwierigkeiten und Probleme gekommen sind, bin ich schier am Boden zerstört gewesen, weil ich denke, jetzt ist etwas mit meinem Glauben nicht mehr in Ordnung. Wie arm ist jemand so dran, oder? Wo, wenn die erste Erschütterung kommt, wenn der Gefühlspegel zuerst ein bisschen runtergeht und die Hitze ein bisschen abkühlt, dann kann jemand ziemlich hart aufstoßen und sich vielleicht fast nicht mehr zurechtfinden. Ich habe in dieser Situation dann nach verborgenen Sünden gesucht. Ich habe gehört, es gibt okkulte Belastungen und die kann man wegbetten lassen bei jemandem, der rauskommt. Und nachher ist es wieder gut. Und so Zeug habe ich dann gesucht, oder? Bloß um auf die dummen, unguten Gefühle wegzubringen und all das. Und ich hätte nie gedacht, dass einfach eine von meinen Denkvoraussetzungen nicht stimmt. Die war, ein Christ ist problemfrei und er lebt immer auf einer Wolke. Da habe ich eigentlich geglaubt. Und ich durfte lernen, dass das nicht wahr ist. Wenn ich so unprüft einfach mal übernommen habe. Ich habe aber auch festgestellt, dass bei manchen Christen die Prämisse sich viel länger und hartnäckiger kann heben in ihrem Kopf und in ihrem Herz. Und je länger, desto hartnäckiger. Und wir müssen uns darum in Acht nehmen vor Lehren, die solche Annahmen stützen. In diesem Punkt sind es vor allem Lehren, die in erster Linie ein Wohlbefinden der Christen fördern wollen. Oder die sind gefährlich. Das heisst nicht, dass wir uns nicht wohlfühlen sollen. Aber Lehren, die unser Wohlbefinden vor allem fördern wollen, die sind eben wegen dem gefährlich, weil sie eigentlich vermitteln, ein Christ ist vor allem, dem ist es vor allem wohl. Oder? Gottesdienste, die zum Ziel haben, vor allem einem Besucher oder einem Teilnehmer eine angenehme Atmosphäre zu vermitteln. Es geht vor allem darum, oder, dass wir schöne Atmosphäre haben. Das ist mehr schädlich als nützlich, wenn man das glaubt und vermittelt. Wenn man dem Besucher sagt, erlebe mit uns die Atmosphäre und vergiss deine Sorgen. Für das kommen wir hier an miteinander. Wir singen miteinander, bis wir so richtig wohl sind und vergessen das Leben dort draussen. Mit anderen Worten heisst das, mit Gott nahe sein, mit Gott leben, heisst Problem und Leid und so weiter, mit Hilfe von einer schönen Stimmung im Gottesdienst wegzubringen, zu vergessen, zu verdrängen. Also im Grunde genommen, Probleme gehören da nicht hin. Nähe zu Gott heisst, wohlig sein, mit wohligen Liedern sich wunderbar fühlen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht dürfen unsere Emotionen im Gottesdienst ausdrücken. Das dürfen wir nicht meinen. Das meine ich nicht. Das wäre auch eine falsche Denkvoraussetzung auf die andere Seite. Wenn man würde sagen, ein Christ muss möglichst ein emotionsloser Mensch sein, oder? Das stimmt nicht. Mit nüchtern ist nicht emotionslos, oder? Wir sollen nüchtern sein, aber das heisst nicht emotionslos, sicher. Aber, ja, es gibt konservative Kirchen, Gemeinden, wo es eben dann genau anders herumgeht. Da wird man eher aus der Motivation, keine Blöße zu zeigen, wird man seine Probleme verdecken und nicht über sie reden. Es darf sie nicht geben, oder? Das ist auch eine Art, die Denkvoraussetzung zu pflegen. Oder? Wer richtig glaubt, der hat einfach kein Problem. Und wenn jemand gleich Problem hat, dann stimmt etwas mit seinem Glauben nicht. Oder? Der ist nicht richtig vom. Eine ähnliche Denkvoraussetzung wie die, dass ein Christ kein Problem hat, ist, ein Christ sollte gesund sein. Vielleicht ist die auch noch weiter verbreitet als die vorherige. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht so einen neutralen Überblick über alles. Aber da ist eine Denkvoraussetzung, die weit verbreitet ist. Durch diese Prämisse ist vielen Christen nicht nur nicht geholfen worden, sondern es sind viele noch mehr in Schwierigkeiten reingekommen. Bibelstellen, wo der Begriff Krankheit vorkommt, werden einseitig gedeutet. Und diejenigen, die Krankheit und Leiden positiv bewerten, die werden weggelassen. Und so ist vielerorts ein geistliches Klima vorgebracht worden, wo es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, Krankheit auch anzunehmen und Segen daraus zu ernten. Wir müssen mit dieser Denkvoraussetzung rechnen, bei leidenden Leuten, dass sie eben glauben, eigentlich glauben, ein Christ sollte gesund sein, wenn alles stimmt mit ihm als Christ. Wir sollten das Thema ansprechen, bei jemandem, den wir begleiten, schauen, ob er in diese Richtung denkt. Die Frage kommt auch oft eben in versteckter Form, oder? Ich bin Christ, ich leide, habe ich das verdient? Der Hiob ist auch dazu gebracht worden von seinen Freunden, dann anfangen so zu denken, oder? Der hat eigentlich auch gedacht, wenn etwas stimmt vielleicht mit mir nicht, oder Gott will mir zeigen, dass etwas nicht stimmt, aber es stimmt doch alles. Hat er doch immer wieder gesagt. Aber Gott, wieso machst du das mit mir? Ich habe doch nichts Böses gemacht. Oder? Und das heisst, er denkt, leiden muss nur der, der etwas falsch macht. Krank sein muss nur der, der etwas falsch macht. Wir sollten da eben mit Leidenden, auch kranken Leuten, unbedingt das Thema ansprechen und eine ausgewogene biblische Sicht suchen. biblische Sicht darüber. Wir können das tun, indem wir uns zuerst bewusst werden, wie wir bis jetzt darüber nachgedacht haben. Und dann fragen, welche Stellen in der Bibel scheinen das zu bestätigen. Und dann sollten wir versuchen, Aussagen in der Bibel zu finden, die unser Denken in Frage stellen. Es ist gut, auch immer wieder überhaupt die Bibel so zu lesen. Oder? Man geht mit seinen Fragen an die Bibel an, man geht immer mit seinen Denkvoraussetzungen auch an die Bibel an. Aber man sollte immer auch versuchen, andere Stimmen zu finden, die die eigene Sicht kritisch hinterfragen und dann schauen, gibt es auch Bestätigungen aus der Bibel für diese Sicht. Wir sollten Beispiele und Begebenheiten in der Bibel suchen, wo das Thema Krankheit, Leiden eine Rolle spielt. Zum Beispiel eben im Hiob seine Geschichte. Und in welchem Verhältnis steht die Geschichte in der Bibel zu dieser Aussage, dass ein Gerechter, ein Christ, sollte gesund sein. Finden wir zum Beispiel im Neuen Testament gegenteilige Aussagen oder bestätigende? Was finden wir in Bibelkommentaren? Was sagen die, die schon länger als wir darüber nachgedacht haben? Ich bin überzeugt, dass sich diese Denkvoraussetzung, eben ein Christ sollte gesund sein, dass sich die nur heben kann, wenn man sie eben nicht auf diese Art und Weise analysiert und hinterfragt. Oft heben wir uns einfach an einem Gedanken fest, weil er uns gefällt oder weil er uns tröstlich erscheint. Oder? Also, ich meine, es wäre ja etwas vordergründig Tröstliches, wenn man könnte sagen, ja, wenn man Christ ist und richtig glaubt, dann ist man immer gesund, oder? Dann geht es einem gut. Aber es hilft nicht wirklich. Und wir meinen manchmal, dass wenn man da wieder leidet, dass uns eine Sicherheit weggenommen wird. Oder? Eine Sicherheit, die man nicht ohne die leben kann. Wenn man solche Denkvoraussetzungen festhält. Aber gerade im Fall von dieser Denkvoraussetzung wird klar, dass man in Wirklichkeit verlieren wir, oder? Wenn man sie festhält. Wir verlieren. Wenn wir glauben, dass ein Christ nicht so krank sein soll, dann müssen wir jede Krankheit loswerden. Das ist die logische Folge davon. Und können sie nicht akzeptieren. Und wir haben keine Grundlage, um mit einer Krankheit zu leben. Wenn wir so glauben. Es darf sie ja gar nicht geben. Und wir können dann auch nicht erwarten, dass Gott in der Krankheit und durch die Krankheit hilft. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott Krankheit nicht will für einen Christ, dann müssen wir denken, dass wir einen schlechten Glauben haben oder dass wir sonst irgendeinen Fehler haben, wenn die Krankheit noch da ist. Und alle unsere Anstrengungen, die setzen wir dann da dafür ein, Krankheit loszuwerden. Oder? Und dann haben wir die Energie nicht mehr. Die Kraft nicht mehr, um damit zu leben. Wenn wir glauben, dass Gott nicht will, dass wir mit Krankheit leben, dann wird er ja auch nicht Kraft dafür geben. Auch wenn wir so logische Schlussfolgerungen einmal züchten, also bewusst auszüchten, dann kann auch helfen, eben zu durchleuchten, was wir denken und zu prüfen und dann vielleicht anzupassen. Etwas weiteres ist, dass Menschen, Christen denken, Gott ist mir nahe, wenn es mir gut geht. Das ist alles ein bisschen verwandt miteinander. Oder? Also beim Thema Leiden sind es ja wirklich ähnliche Sachen, wo man vielleicht dann an mich denkt. Viele Christen machen in der Seelsorge Äußerungen, die darauf schliessen lassen, dass sie diese Aussage glauben. Gott ist mir näher, wenn es mir gut geht. Sie machen Gottes Nähe daran fest ob sie da irgendwie erleben. Sie brauchen positive Erfahrungen, die ihnen da beweisen, dass Gott nahe ist. Also wenn Gott nahe wäre, dann würde ich das jetzt sehen. Oder? Ein Beispiel ist der Gideon. Der Gideon hat Besuch bekommen von einem Engel und der hat gesagt, Gott ist mit dir. Und dann hat der Gideon gesagt, ja wo? Schau dir mal die Situation vom Volk an. Jetzt sagst du immer noch, Gott ist mit dir. Der hat die Denkvoraussetzung gehabt. Und wir haben die eben manchmal auch. Und Leute, die leiden unter Schwierigkeiten, Krankheit, schwere Umstände, können sagen, ja, wenn Gott mit mir wäre, wieso muss ich denn da durch? Warum lässt Gott das zu? Die Frage hat mit dem zu tun. Wenn wir aber die Bibel mal durchsuchen nach dieser Aussage, dann werden wir ziemlich leer ausgehen. Also wenn man meint, die Bibel würde irgendwo da lehren oder zeigen, dass es den Menschen gut geht, wenn Gott ihnen nahe ist. Wir finden nie einen Hinweis darauf, dass wir Gottes Wohlwollen zu uns an unserem Empfinden messen können. Es wäre auch verheerend, wenn das so wäre. Das würde ja heissen, meine Angst zeigt Gottes Abwesenheit. Oder sein Missfallen mir gegenüber. Wenn ich Angst habe, verzweifelt sie wie, dann heisst das, dass Gott nicht da ist. Oder mein Empfinden von einer inneren Leere zeigt an, dass Gott nicht in mir ist. Oder unzufrieden mit mir ist. Oder mein Empfinden von Trauer und Schmerz zeigt an, dass Gott nicht tröstet. Also wir können uns überhaupt nicht verlassen auf solche Empfindungen. Oder? Also Gott ist mir nahe, wenn es mir gut geht, wenn ich gut empfinde. Da merken wir ganz schnell, das stimmt nicht. Wenn ich so glaube, dann glaube ich an einen seltsamen Gott. An einen Gott, der schließlich die Sachen gar nicht in der Hand hat. Oder? Der ist ja von meinen Gefühlen abhängig. Ich werde zum Opfer von meinen Empfindungen, Erfahrungen und Umständen. Und so würde ich selber eigentlich zu meinem Gott. Oder? Es ist falsch zu glauben, dass Gott nur dann nahe ist, wenn es mir wohl ist. Dem würde jeder zustimmen. Aber wir dürfen uns nicht mit der oberflächlichen Zustimmung zufrieden geben. Wir müssen danach suchen, wo eben auch wieder die Prämissen versteckt oder maskiert vorhanden sind. Weil sie sind ganz häufig da, auch bei uns selber. Und sie entlarven sich durch das, wie wir auf Unwohlsein und so weiter reagieren. Schau mal drauf, wie du reagierst, wenn es dir mies geht. Wenn es jemand fertig bringt, dich am Boden zu drücken, innerlich. Wie reagierst du auf das? Was kommen dir da für Gedanken über Gott und über den Glauben und so weiter? Achte mal drauf, wie du über Gottes Verheißungen denkst, wenn es dir von den Umständen her mies geht. Oder vom Empfinden her mies geht. Wie denkst du über Gottes Verheißungen? Dann siehst du schnell, wie du eigentlich denkst in diesem Punkt. Eine weitere Prämisse ist, ich habe Besseres verdient. Die wird auch oft in einer schwierigen Situation erst sichtbar. Die Annahme, dass man Besseres verdient hat oder Besseres zu gut hat als das, was man erlebt. Auch da wird selten eindeutig ausgesprochen. Es ist trotzdem im Verborgenen oft vorhanden. Wer sich so äußert, hat aber nicht verstanden, dass er allein aufgrund der Gnade von Gott überhaupt noch existiert. Er hat gar nichts gut. Sie hat gar nichts gut und verdient nichts anderes als den ewigen Tod. Das ist das, was wir verdient haben. Also, wir haben nicht etwas Besseres verdient als ein schwieriges Leben. Wir haben nur den ewigen Tod verdient. Viele Christen meinen trotzdem, dass sie, weil sie ja Menschen sind, die zu Gott gekommen sind, ich bin schließlich so gut gewesen und habe mich Gott zugewendet. Da widerspricht er wieder dem, was wir am Anfang gestern gehört haben. Und darum habe ich mindestens ein gesichertes Einkommen, einen erfüllenden Beruf, eine schöne Wohnung, also nicht in so einem Block, wo 100 andere wohnen, ein möglichst geringes Maß an persönlichen Problemen, eine Gemeinde nach meinen Vorstellungen, Gesundheit und so weiter. Das muss ich einfach haben, weil ich habe ja mich Gott zugewendet schließlich. Manchmal wird auch so begründet, dass das ja fröhlich macht, wenn man diese Sachen hat. Und darum sind wir dann auch ein gutes Zeugnis für Gottes Segen. Da hat ja der Teufel dann eben so umgedrüllt beim Hiob und hat gesagt, der ist so fröhlich und so fromm, weil es ihm so gut geht. Das sind falsche Denkvoraussetzungen, wo nicht fröhliche, sondern vor allem frustrierte Christen führen bringt. Freude kommt durch Menschen und durch Umstände. Das ist eine weitere Denkvoraussetzung, die wir Christen manchmal haben. Freude kommt durch Menschen und durch Umstände. Menschen oder Umstände haben die Macht, mir Freude zu machen oder Freude zu verderben. Das ist eine von der weitest verbreiteten Irrlehren unter Christen. Natürlich muss man da differenziert anschauen. Menschen und Umstände können sicher Freude bereiten. Und das passiert sehr oft, dass wir erfreut werden durch Menschen oder durch schöne Situationen. Und wir sollten sie dankbar aus Gottes Hand annehmen, die Situationen und die Menschen. Aber was ich meine, wo wir falsche Denkvoraussetzungen haben, ist, wenn wir glauben, dass Menschen und Umstände Macht haben, uns Freude zu geben oder zu nehmen oder zu zerstören. Da wird oft in so einer Art und Weise gesehen, dass man meint, Menschen oder Umstände müssen so oder so sein, dass ich eben ein freudiges Leben haben kann. Man wird dann von Menschen, mit Menschen und Situationen abhängig. Und man braucht sie so, wie man sie sich vorstellt. Oder? Ich brauche die Situation, dass ich richtig mein Glauben leben und dass dann alles gut laufen kann. Und so. Da muss so geordnet werden. Ich brauche so eine Kultur um mich herum, dass ich mein Glauben dann richtig leben kann und dass dann da alles so rauskommt, wie ich denke. Wer nach solchen Denkvoraussetzungen lebt, der macht eigentlich Gott Vorschriften. Er sagt, wie Gott sein Leben einrichten muss, damit es gut ist. Er macht seine Lebenspläne selber und Gott ist dann der allmächtig Samichlaus, der Umstände und Menschen so liefern muss, wie der Herr Mensch sie haben will, nach seinen eigenen Vorstellungen. Und ein Mensch, der so denkt, ist nicht frei, sondern er wird zum Götzendiener. Er betet seine eigenen Lebensideale an. Er betet nicht mehr Gott, den allmächtigen und souveränen Herrscher an, sondern seine eigenen Vorstellungen von einem erfüllten Leben. Die werden zu seinem Gott. Und Gott wird zum Diener vom fordernden Mensch. Ich meine, das ist alles auch wieder sehr schwarz-weiß und plakativ gesagt. Das ist etwas, wo gut versteckt ist, aber das im Ansatz ist da sehr oft doch da. Wie kann man so ein falsches Verständnis verändern? Wir müssen es mit dem Richtigen ersetzen. Die Wahrheit ist nicht so weit entfernt. Gott braucht tatsächlich Umstände und Mitmenschen und Mitchristen, um uns zu erfreuen. Es ist nicht falsch, sich das schenken zu lassen. Der Punkt ist, welchen Fokus haben wir da dabei? Es kommt darauf an, dass wir Gott bestimmen lassen, was er uns schenkt. Dass wir ihn hinter allem sehen, was uns widerfährt. Der Paulus gibt uns auch da wieder sehr einen weisen Rat. Wenn wir lesen im 1. Korinther 7, ab Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Also im unmittelbaren Zusammenhang geht es um die Frage vom Heiraten. Und dort tut der Paulus aber die prinzipielle Wahrheit oder die Weisheit für alles andere anwenden, oder? Also die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Also die, alle, die etwas von Gott überkommen, etwas Gutes, etwas Schönes, die sollen sich nicht an dem festheben. Sie sollen frei sein von dem. Sie sollen innerlich frei sein von allen Umständen und auch Mitmenschen. Es soll mit nichts gerechnet werden. Und diese Haltung macht frei, mit nichts zu rechnen. Einfach zu warten, was Gott in unser Leben einlegt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Wir werden so unabhängig von Situationen und von Menschen. Und ein Wissen darum, dass alles Gute, Erfreuende, Erfüllende von Gott kommt, zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich gut ist, da gibt die erste wahre Freude. Und die kann durch nichts getrübt werden. Ein Wissen darum, dass das, was Gott schenkt, ist zu dem Zeitpunkt das Beste für mich. Die Gewissheit, die gibt wahre Freude. Da nimmt doch jedem Leiden die Schärfe, oder, wenn ich kann sagen, da ist Gott. Da drin ist Gott. Der Hiob hat gesagt über sein Leiden, ich habe dich jetzt mit meinen Augen gesehen. Er ist Gott begegnet in seinem Leiden. Ein liebender Gott hat seine Nähe erfahren. Und da gibt eine Freude, die von allem unabhängig macht. Also ich bin eher ein bisschen im Negativen geblieben, oder? Ich habe Denkvoraussetzungen, die falschen entlarvt und wir müssten jetzt weitergehen, um wirklich jetzt mal das Gute, oder? Aber ich höre jetzt da trotzdem auf, der Brad macht dann den Rest.
Brad sagt ja dann eh alles.
Genau, und wie gesagt, der Teil vom Vortrag, den könnte man von mir haben, wenn man da gerne will.